Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Euronogo mit Ausgabe 10. Servus, Stefan.
Hallo, Markus. Guten Abend.
Ja, guten Abend, gute Nacht. Ja,
bitte sing das nicht, sonst schlafe ich gleich.
Heute unsere besonders späte Late-Night-Session direkt nach dem Deutschland-Match. Und es hat sich ja Zeit gelassen, die ganze Partie. Wir haben da eine Regenunterbrechung gehabt oder Gewitterunterbrechung, Unwetterunterbrechung. Und deswegen ist jetzt alles heute noch später zu genau. Deiner großen Freude.
Ist egal, ich bin es schon. Mittlerweile bin ich es gewohnt.
Okay, na dann.
Und heute ist ja auch Samstag, das ist ja bei den Deutschen immer recht, weil entweder ihr habt das Eröffnungsspiel am Freitag, wo dann am nächsten Tag nicht aufstehen muss, oder jetzt am Samstag, wo man am nächsten Tag nicht früh aufstehen muss, weil ich ja so einen geregelten Job von Montag bis Freitag habe und die Österreicher spielen immer unter der Woche. Also, ja.
Auch spielplantechnisch komplett benachteiligt.
Genau, das wollte ich damit sagen.
Die armen Ösis, oh je.
Ja, so sind wir.
Arm und bin der arme kleine Bruder, ja. Gut, was haben wir jetzt heute alles parat? Natürlich gehen wir jetzt gleich direkt rein in Deutschland gegen Dänemark. Analysieren, was hat uns gefallen, was hat uns nicht gefallen, was hat uns überrascht. Im Nachgang gibt es dann natürlich direkt die Vorberichterstattung zu Österreich gegen Türkei plus Gaststimme, wie schon angekündigt. Und zu guter Letzt dann werfen wir natürlich noch einen Blick aufs Tippspiel und auch unsere Prognosen für dieses Match zwischen der ÖFB-Elf und den Türken.
Genau, und danach gehen wir ins Bett schlafen.
Ja, nachdem wir dann geschnitten und überhaupt irgendwas gemacht haben. Ja. Irgendwann wird dann das noch das Bett rufen.
Aber Markus, warum bist du so gut drauf? Ich mag das gar nicht.
Oh, ja, du, aber es gilt jetzt nicht nur für Toni Kroos, sondern auch für uns beide. Und dann, ja, irgendwann wird es uns wahrscheinlich erwischen, außer es kommt doch zum unglaublichen Fall, sage ich jetzt mal, dass es Finale Deutschland gegen Österreich heißt. Dass ansonsten auch für uns jederzeit dieses Spiel oder das nächste Spiel das letzte sein könnte.
Ja, wobei bei Deutschland ist es ein bisschen wahrscheinlicher als bei Österreich.
Dass wir rausfliegen? Also du meinst jetzt wegen der Auslosung, die wir zuletzt schon besprochen hatten?
Ja. Okay. Ich meine, jetzt erwartet zu meiner Meinung nach zu 80%, sage ich jetzt mal, oder 90% Spanien auf Deutschland. Das ist ja eigentlich schon... Ohne Deutschland da jetzt größer zu machen, als es ist ja schon ein kleines Finale oder Finalspiel, wie ein Finalspiel. Natürlich ist es ein Viertelfinale, das hat schon das Wort Finale in sich, aber ja, Deutschland gegen Spanien wäre ja auch ein würdiges EM-Finale.
Ja, war es ja auch 2008 in
Österreich.
In Deutschland und der Schweiz in Wien dann im Happelstadion
ja, das Finale. Genau. Ja. Da hat auch ein super Sieger, super sympathischer Sieger dann, gell? Spanien war gut, dass sie gewonnen haben, 1-0. Aber darüber reden wir erst, wenn es soweit ist, Markus. Jetzt
du hast damit angefangen, nicht?
Ja, ich wollte ein bisschen auflockern.
Okay.
Also jetzt reden wir mal über das 2-0.
Erst will er ins Bett, dann will er auflockern. Ja. Gut, okay. Ja, reden wir über das 2-0. Ich bin natürlich hochzufrieden, freue mich sehr und bin bester Laune und deswegen ist jetzt gar nicht so schlimm mit dem Späten und Müdigkeit und allem drum und dran.
Genau, und am kommenden Dienstag spielt Österreich gegen die Türkei. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend.
Nein, fast. Also ich muss sagen, Deutschland raketenmäßig in Anführungszeichen gestartet, wirklich gleich in den ersten 15 Minuten ordentlich Druck gemacht.
Warte. Was sagst du zur Aufstellung? Wir müssen mit der Aufstellung beginnen. Wir haben ja in der letzten Folge gesagt, dass die Innenverteidigung fraglich ist. Rüdiger hat gespielt. Sané hat erstmals von Beginn an gespielt. Was sagst du dazu?
Naja, deine Expertenmeinung war ja, dass sich nichts ändern wird, in Anführungszeichen, bis auf
die musst du mich jetzt gleich schlecht machen? Das war jetzt ja, wirklich, ganz ehrlich, ich möchte da jetzt eine seriöse Diskussion starten und du fangst gleich wieder an, die Messer auszupacken. Das musst du nicht machen.
Du spielst den Querpass zu mir in den Strafraum und ich soll da nicht verwandeln, sondern sagen, nein, ich drehe noch eine Pirouette und warte noch ein bisschen.
Genau, wie du es immer machst, zurück. Ja? Genau.
Okay, ja. Nein, also was sage ich dazu? Rüdiger zum Glück fit geworden und glaube ich auch eine tolle Leistung abgeliefert, war der Fels in der Brandung, auch wenn es Schlotterbeck neben ihm auch sehr gut gemacht hat, glaube ich. Auch mit diesem Duo, glaube ich, kann man sich voll drauf verlassen auf die beiden. Dann auf links außen, ich habe es ja schon angeteasert gehabt, dass da die Möglichkeit besteht, dass Raum vielleicht Mittelstädt ersetzen könnte.
Ja, sicher, weil du hast jede Möglichkeit angeteasert.
Hab dann aber auch meine Prognose abgegeben, dass ich es nicht wechseln würde. Nagelsmann hat es anders gesehen. Hat dann also von daher schon minimal überraschend, dass Sané wirklich begonnen hat, das hat mich, glaube ich, am meisten überrascht. Also da waren wir uns ja beide zuletzt auch einig, dass der bis jetzt eine der großen Enttäuschungen war. Hat, glaube ich, heute eine gute Partie abgeliefert. Jetzt nicht, dass überragend gewesen wäre. Wäre für mich eigentlich sogar stärker gewesen als Musiala. Musiala hat dafür dann aber auch wieder das 2-0 gemacht. Also, kann man dann auch sehen, wie man will. Und an vorderster Front erneut Havertz den Vorzug vor Füllkrug gekriegt. Am Schluss dann Füllkrug und Havertz beide gespielt, ja. Und auch das hat für mich gut ausgesehen. Also der Erfolg gibt Julian Nagelsmann vollkommen recht. Ich hätte zum Beispiel jetzt eben gerade in der Sturmspitze anders aufgestellt gehabt. Ich glaube, viele User, die wir auch befragt hatten in sozialen Medien ebenfalls. Aber ja, so wie wir es eh schon oftmals gesagt haben, Österreich 8 Millionen Teamchefs, in Deutschland sogar 80 Millionen. Aber die können gerne ihre Meinung natürlich kundtun, so wie wir es auch tun, aber müssen nicht deswegen richtig liegen. Asset, der Erfolg gibt dem Bundestrainer recht, hat da alles, glaube ich, richtig gemacht und
Was meinst du, du hättest den Sturm anders aufgestellt? Bist du mit Havertz nicht zufrieden? Weil nee, der hat doch eigentlich eine Bombenpartie geliefert. Der war für mich eigentlich mit der stärkste Mann auf dem Platz heute. Und ich finde, der hat bis jetzt die beste Partie gespielt, also für ihn die beste Partie.
Meine Einschätzung und Gefühlslage von vor der Partie. Okay. Ich hätte jetzt nicht im Nachgang gesagt, ja, Füllkrug wäre jetzt viel besser gewesen als Havertz. Ich glaube, auch beide haben sich jetzt dann in den letzten, keine Ahnung, 15 Minuten, die es waren oder sowas, die sie zusammengespielt haben, gut harmoniert. Also kann man auch sagen, okay, Havertz als hängende Spitze oder vielleicht sogar über den Flügel kommend, der den Füllkrug auch füttern und bedienen kann, ist auch eine gute. Also ich glaube wirklich, bei allen Problemen, die es natürlich, oder wo man nicht sagen darf, alles ist Gold, was glänzt, ist, glaube ich, die Offensive schon immer gefährlich und variantenreich der Deutschen und lassen da viele Möglichkeiten zu, die wirklich variabel sind und den Gegner immer wieder vor Probleme stellen können.
Ja, und war aber, fand ich auch dann recht stimmig, wie Havertz und Füllkrug gemeinsam gespielt hat. Havertz ist zuerst, wie du richtig gesagt hast, eher an den Flügel gegangen, aber dann hat er sich hinter Füllkrug eingereiht. Man muss aber auch sagen, es war zu einem Zeitpunkt, wo Dänemark dann schon viel Raum den Stürmern, den Deutschen gelassen hat, weil sie ja natürlich versucht haben, noch den Anschlusstreffer zu erzielen, beziehungsweise dann den Ausgleich erfüllen. Kommen wir zum Spiel selbst. Erste Halbzeit, ein bisschen länger als 45 Minuten gedauert. Aufgrund des Wettergotts ist ja dann alles nochmal glimpflich ausgegangen, Gott sei Dank. Wie war es für dich? Wie war der Start in dem Spiel? War fulminant, Raketenstart, hast du schon gesagt. Wie hat sich dann die Halbzeit entwickelt und was hast du für Schlüsse daraus gezogen und hast du dich dann auf die zweite Halbzeit gefreut oder hast du dann ein bisschen Bauchweh gehabt?
Ja, ich glaube wirklich, wie gesagt, die ersten 15, 20 Minuten waren sehr stark von Deutschland. Da hat man die Dänen kaum aus der eigenen Hälfte kommen lassen, wirklich immer wieder unter Druck gesetzt, sofort gezeigt, wer der Herr im Haus ist und ist vermeintlich dann auch in Führung gegangen. Zuerst muss ich sagen, ich glaube, wie so viele, habe ich nicht verstanden, wieso es zurückgenommen wurde. Wohl ganz am Anfang habe ich gedacht, oh, der Goalie ist behindert worden, vielleicht, wer weiß, dann zählt es deswegen nicht. Dann haben sie es eigentlich die Wiederholung gezeigt, dann konnte ich es nicht verstehen, weil, ja, Gündogan stellt sich ein bisschen in den Weg, aber Schmeichel kann eigentlich trotzdem rauskommen. Und dann, als man es eben gesehen hat oder einen Fokus gelegt hat auf Kimmich, der dann den direkten Gegenspieler von Schlotterbeck, der dann das vermeintliche 1-0 gemacht hat, auch weggeblockt hat, ist es schon korrekt, dass man das dann abpfeifen kann, auch von der Intensität her, muss ich sagen. Also von daher, da die Schiedsrichter bzw. VAR-Intervention schon richtig. Und nichtsdestotrotz, glaube ich, eine gute Anfangsphase der Deutschen, die immer wieder gut ins letzte Drittel auch gekommen sind. Hin und wieder habe ich immer bloß gedacht, ein paar Abschlüsse mehr hätten es schon sein können, auch mal aus der Distanz. Und da hat man schon wirklich, finde ich, fast ein wenig übertrieben gehabt mit dem Versuch, sich durchkombinieren zu können. Aber ich meine, klar, dass man dieses Tempo jetzt dann und diese Intensität nicht über 90 Minuten oder 95 durchziehen kann, ist, glaube ich, relativ, liegt ziemlich auf der Hand, vor allem eben auch in diesem Rhythmus, der jetzt einfach bei der Euro da ist, mit vielen Spielen in relativ kurzer Zeit. Und dann, als man die Dänen hat kommen lassen, hat man schon gesehen, da muss man auch aufpassen und die darf man nicht zu sehr zur Entfaltung kommen lassen. Wie auf der einen Seite vorne eben beinahe das 1-0 gemacht, hinten beinahe dann das 0-1 verschuldet, Schlotterbeck mit so ein bisschen Schlendrian in der Defensive. Dann einmal noch, als glaube ich Højlund war, der frei durch war, Neuer gut rausgekommen. Also es war nicht so, dass die Dänen da chancenlos gewesen sind, eben nach diesen Anfangs 20 Minuten. Und dann kam die Unterbrechung zu einer Zeit, als die Dänen gerade ein bisschen das Zepter in der Hand hatten. Gleich nach der Unterbrechung wieder, glaube ich, Deutschland mit zwei guten Möglichkeiten. Also irgendwie immer, wenn es von Neuem losging, glaube ich, sind wir relativ fulminant reingestartet. Und ich glaube, es hätte auch dann schon zur Pause 1-0, 1-1, 2-2 und sowas stehen können. Also ich glaube, das war eine sehr unterhaltsame erste Hälfte von insgesamt, auch glaube ich, für den neutralen Zuschauer. Und haben nur die Tore etwas gefehlt. Zweite Hälfte, war dann, glaube ich, wieder ein ordentlicher Start allgemein und dann eigentlich die Schrecksekunde eben aus meiner Sicht, aus deutscher Sicht, dass dann hier das 0-1 gefallen ist, vermeintlich, das ist gecheckt worden und dann natürlich eben auch das Glück irgendwo auf die nötige Portion Glück auf deutscher Seite gewesen, dass da wirklich der C-Nagel von Delaney im Abseits war und deswegen das Dänetor nicht gezählt hat und eigentlich im Konter dann oder in der nächsten Situation auf der anderen Seite große Chance für Deutschland und dass es dann den Pen oder den Elfmeter-Check gegeben hat, habe ich zuerst gar nicht verstanden. Also ich habe es in der Live-Situation gar nicht dann wirklich mitbekommen. Irgendwie so im Augenwinkel, dass Raum das schnell gewunken hat, aber um was es dagegen, ehrlich gesagt, nicht gleich gemerkt. Dann eben die Info mit Penalty-Check, die Wiederholung gesehen und dass er dann eben auch durch diesen Chip im Ball, habe ich so auch jetzt zum ersten Mal gesehen, muss ich sagen, dass es da diese Ausschläge gab, eben einmal die Berührung vom Flankenversuch vom Raum und dann eben nochmal die Berührung an der Hand. Hat er sich halt ein bisschen verbreitert und daher kann man diesen Elfmeter auch so geben. Havertz dann, glaube ich, sehr sicher verwandelt und ja, wenn man diese Szenen eben so hintereinander legt, war es wirklich, ja, eben diese erwähnte nötige Portion Glück, die dann Deutschland auf die Siegerstraße gebracht hat. Und natürlich im Nachgang dann hier und da immer wieder dann Räume geöffnet haben, um dann eben auch zum Beispiel eben diesen entscheidenden Kontern zum 2-0 durch Musiala zu ermöglichen. Langer Ball nach vorne, Schmeichel ist hin und her gerissen, ob er rauskommen soll oder nicht, geht zuerst raus, lässt es dann doch bleiben, lässt sich zurückfallen und war dann einfach bei dem Schuss von Musiala ins lange Eck dann chancenlos in der Situation. Dann eben die Dänen eigentlich alles, was ging, noch aufgemacht, die Deutschen nicht mehr mit hundertprozentiger Konsequenz hinter allem und insgesamt, glaube ich, wenn die Partie, sag ich mal, 4-2 ausgeht oder sowas oder 4-1, dann wäre es, glaube ich, auch in Ordnung gewesen.
Hätte auf jeden Fall auch sein können, hast vollkommen recht. Die VAR-Interventionen, die es gegeben hat, waren natürlich alle richtig. Und ja, da ist natürlich wieder der Vorteil der Technik, dass die Technik nicht lügt und nicht parteiisch ist, aber schon auch sehr unglücklich, vor allem, wie du gesagt hast, das aberkannte Tor der Dänen und dann der Elfmeter, der für mich auch einer war. Gündogan hat den Ball genommen, Havertz hat dann geschossen. Was hast du da gedacht? Also warst du froh, dass Havertz schießt und nicht Gündogan oder hattest du Bauchweh?
Ich war nervös vor dem Elfer allgemein, muss ich sagen. Aber ja, war dann relativ schmerzbefreit, wer da tatsächlich schießt. Hab eben auch zuerst gemeint, dass Gündogan schießt, dann aber Havertz. Aber nee, also, so wie du es richtig gesagt hast, hat eine gute Partie abgeliefert, war gut in dem Spiel drin, gute Szenen gehabt. Eben auch so, wie es die Experten teilweise im TV gesagt haben, was allgemein überraschend, dass eigentlich die Deutschen sehr viele und die allermeisten Kopfballduelle gewonnen haben. Also von daher jetzt keine großen Bedenken gehabt. Glaube ich, hat er gut gemacht, hat er souverän verwandelt. Ich bin ehrlich kein riesiger Freund von diesem sehr starken Verzögern beim Elfmeter.
Ja, da habe ich kurz das Gefühl gehabt, dass vielleicht dann nochmal gecheckt wird.
Ja,
weil der Havertz da ja eigentlich stehen geblieben ist und ich habe dann in den Regeln nachgeschaut, ich habe nur gefunden, dass man einen Schuss nicht antäuschen darf, aber man darf anscheinend stehen bleiben oder das Anlaufen zum Ball ist anscheinend jetzt nicht so geregelt. Ich habe wirklich nur dezidiert gesehen, dass man den Schuss nicht antäuschen darf und das hat er nicht gemacht.
Ja, nee, also mein Wissen nach, auch wenn ich jetzt nicht nur im Regelbuch nachgeschaut habe, darf er die Bewegung nicht komplett unterbrechen, sondern muss immer minimal in Bewegung bleiben. Da gibt es mit Sicherheit auch hier und da Diskussionen, was ist jetzt komplett abbrechen oder auch
das nicht. Das habe ich nämlich auch gedacht, aber ja. das habe ich jetzt nicht gefunden. Aber ich denke, weil das war nämlich meine Argumentationslinie jetzt in der Sendung gewesen, dass wenn ich schon so kleinlich bin und einen Zehennagel abseits gebe, ja, dann muss ich auch so kleinlich sein und beim Elfmeter so genau schauen.
Du, vielleicht gibt es ja irgendwo da draußen auch einen, der uns hört, einen Schiri-Experten, der dazu vielleicht noch etwas sagen kann oder uns auch posten will. Gerne auf Social Media dann auf unsere Folge antworten und vielleicht hier noch mehr Details preisgeben zu diesem Thema. Ansonsten muss ich sagen, ich war kein großer Fan von der Linie von Michael Oliver. Ich finde, der hat das Spiel relativ stark unterbrochen oder oft unterbrochen, relativ kleinlich gepfiffen. Also das ist schon konsequent durchgezogen. Aber ja, ich hätte mir mehr Spielfluss gewünscht und hätte eigentlich gedacht, dass ein Schiedsrichter von der Insel mehr laufen lässt. Und ja.
Also glaubst du, ist das am Schiedsrichter gelegen oder an Deutschland, der Spielfluss? Entschuldigung.
Nö, also ich weiß ja gar nicht, worauf du jetzt anspielen willst.
Ja, dass Deutschland aber keinen Spielfluss zusammenkriegt.
Nö, also ich glaube, jeder, der das Spiel gesehen hat.
Also ja, ich find, es war ein Spaß.
Ja, Deutsch und Spaß, das geht ja gar nicht, ja, das eben. Passt ja nicht zusammen in einen Satz.
Ich merke es seit 2 Jahren.
Was ich, aber ich finde allgemein, allein schon die, glaube ich, ersten 15 Minuten Intensität, die Deutschland da an den Tag gelegt hat, und es war, glaube ich, im Nachgang immer wieder Phasen, wo das wirklich hoch zelebriert worden ist, sage ich jetzt mal, oder hoch ausgeübt worden ist, waren, glaube ich, über 90 Minuten schon mehr als die Italiener zusammengebracht haben. Also, und das sind beides eben Länder, die sich als Spitzennation im Fußball loben, und ich glaube, ohne jetzt sagen, wirklich spielerisch hier oder da was zu vergleichen, eigentlich einfach schon von der Intensität und von dem Willen, glaube ich, den man irgendwie an den Tag gelegt hat, fand ich das schon stark.
Ja, auf jeden Fall. Also es war einer der stärkeren Auftritte der Deutschen, auf jeden Fall in dem Turnier.
Ja, und wenn alles so läuft, wie wir es vermuten, dann wird es noch einen wahrscheinlich wesentlich stärkeren und mehr Wille und mehr Kampf und mehr Einsatz und allem drum und dran brauchen, wenn man tatsächlich auf Spanien trifft.
Genau, aber dazu dann mehr in der nächsten Sendung, denn das Spiel gegen Georgien, also Spanien gegen Georgien, findet ja erst statt und noch können wir nicht hundertprozentig sagen, wer da der nächste Gegner Deutschlands ist.
Jo, gibt es einen Spieler, der dir heute besonders imponiert hat?
Kai Havertz. Ich bin ja auch so ein kleiner Arsenal-Fan, also ich mag ja Kai Havertz sehr gerne, hat uns fast zum Meister gemacht in England, aber dann doch nicht ganz, ist nicht er schuld gewesen, sondern ist egal, das wäre jetzt zu weit, um auszuholen. Also ich verfolge natürlich neben der österreichischen Mannschaft vor allem die Spieler, die bei Arsenal spielen. Und dazu gehört ja auch Kai Havertz und ich finde den auch irrsinnig sympathisch und mich hat es wirklich gefreut, weil ich schon ein bisschen auch enttäuscht war, weil er bei Arsenal eigentlich eine Bombensaison gespielt hat und auch viel Torgefahr nicht nur ausgestrahlt hat, sondern auch Tore verwandelt hat, und das war halt bei der Euro noch gar nicht, deswegen habe ich es auch verstanden, dass er den Ball genommen hat und unbedingt sein Tor schießen wollte. Und ich finde auch, dass das Spielsystem, was die Deutschen heute gespielt haben, dass das... Ich habe das Spiel jetzt nur einmal gesehen und kann es jetzt noch nicht so detailliert zerlegen, und das kann ich so und so wahrscheinlich nicht, aber ich finde, das System hat heute mehr zu seinem Spielstil gepasst. Er ist heute viel besser in Szene gesetzt geworden als in den letzten 3 Spielen.
Ja, ich glaube, er war halt wirklich gut im Spiel, wobei er natürlich gegen die Schotten auch per Elfmeter auch sein Tor gemacht hatte.
Ah, das Spiel habe ich ja nicht gesehen, da war ich ja im Urlaub. Deswegen, okay, dann hat er das 2. Tor geschossen.
Ja. Jo. Also Havertz fand ich auch gut, aber ich muss sagen, nachdem er wirklich so angeschlagen war und hinten immer wieder tolle Aktionen hatte, glaube ich, auch noch extrem viel Ruhe rein oder gehalten hat im Defensivverbund, war für mich Antonio Rüdiger Man of the Match.
Okay, ja. Ist natürlich auch, ist auch ein, habe ich auch schon gesagt, ist auch meiner Meinung nach so ein Top-Verteidiger mit einer Top-Einstellung und ein Haudegen, der überall drauf geht, wo Not am Mann ist. Deswegen, ja, kann ich damit auch leben.
Musst du auch.
Aber so fällt es mir leichter, wenn ich es ein bisschen verstehe auch.
Ja, passt. Ja. dann war es das von den Deutschen und ja. Wir switchen zu Rot-Weiß-Rot, die am Dienstag, wie schon angekündigt, erst mit der Türkei zu tun bekommen.
Genau, am Dienstag folgt das letzte Viertelfinale, Achtelfinale, Entschuldigung, dieser EM. Und zwar ist da Österreich beteiligt. Sie spielen gegen die Türkei in Leipzig um 21 Uhr. Es wird ein hitziges Match, das kann man jetzt schon sagen. Und es wird kein Honig lecken, weil die Türkei ja immer ein unangenehmer Gegner ist. Wenn man sich die letzten Duelle gegen die Türkei ansieht, dann muss man natürlich das ganz letzte Duell hervorheben. Das war ein Freundschaftsspiel vor der Euro am 26.03. in Wien. Da war die Türkei zu Gast und da hat Österreich 6:1 gewonnen. Und von der Aufstellung her war das eigentlich eine ähnliche Aufstellung, wie wir sie jetzt auch spielen in Deutschland bei der Euro. Ein Unterschied ist natürlich, dass Xaver Schlager nicht dabei ist. Und dass Alex Schlager im Tor nicht dabei ist, also diese zwei Positionen sind geändert, aber sonst waren eigentlich alle Spieler am Feld, die auch jetzt bei der Euro regelmäßig zum Einsatz kommen. Das Spiel ist 6:1 für Österreich ausgegangen, wobei man da sagen muss, es war ein Freundschaftsspiel, wo der VAR auch aktiviert war. Also es hat einen VAR gegeben, obwohl es ein Freundschaftsspiel war. Und der Matchverlauf war sehr glücklich für Österreich, weil ähnlich wie beim deutschen Spiel heute Abend ist da ein Tor aberkannt worden für die Türken und im Gegenzug hat dann Österreich ein Tor geschossen, beziehungsweise haben die Türken ein Tor geschossen, das aberkannt wurde und im Gegenzug hat Österreich dann einen Elfer zugesprochen bekommen, der schon in der Szene davor stattgefunden hat. Also das machte dann noch was mit einer Mannschaft und das war natürlich dann noch für die Türken nicht förderlich, dieser Spielverlauf. Das heißt, ich rechne mit einem schon anderen Spiel am kommenden Dienstag, wobei ich sagen muss, die Türken haben mich in dem Turnier noch nicht sehr überzeugt. Also sie haben viel Potenzial, sie haben eine sehr junge Mannschaft. Sie haben auch verdiente Spieler in ihren Reihen, die bei großen Clubs in Europa untergekommen sind und spielen. Aber sie haben jetzt noch nicht so flüssig und drückend gespielt, wie sie sich das vielleicht doch schon selbst vorgestellt haben. Der Star der Mannschaft ist ohne Diskussion Hakan Çalhanoğlu, der gegen Österreich gelb gesperrt ist, der Spieler von Inter Mailand. Und ja, und ein zweiter Star, der hervorzuheben ist, ist Arda Güler, der Junge von Real Madrid, hat jetzt schon einen Marktwert von 30 Millionen und dann spielt rechter Verteidiger bei den Türken ein gewisser Mert Müldür, den wir in Österreich sehr gut kennen, weil er bei Rapid ausgebildet ist. Also er hat seine Karriere bei Rapid begonnen und hat dann bis zur Saison 2018-2019 auch bei Rapid gespielt. Hat dann nach Italien gewechselt zu Sassuolo und von dort ist er dann zu Fenerbahce gekommen. Man muss aber dazu sagen, also es ist ein Spieler, der in Österreich und in Wien aufgewachsen ist, natürlich dann auch die österreichische Staatsbürgerschaft hatte, aber hat schon die Nachwuchsnationalmannschaften in der Türkei durchlaufen und hat sich dann relativ früh schon für die Türkei entschieden, also für die Türkei zu spielen und macht das jetzt und ich finde bis jetzt bei der EM auch sehr gut und ist auch schon eine Stütze der Mannschaft.
Meiner Meinung nach. Hat schon ein Traumtor geschossen.
Und hat auch schon ein Traumtor geschossen. Also ist auch torgefährlich. Nicht zum Schießen kommen lassen, auf keinen Fall. Ja, der Trainer der Türken ist ein Italiener. Das ist der Vincenzo Montella. Der war schon Trainer von zum Beispiel AS Roma, von Sevilla, von Florenz und auch in der Türkei war er Trainer bei Adana Demirspor und ist jetzt seit September 2023 Trainer in der Türkei. Dort ziemlich umstritten, weil er oft ohne Stürmer spielt und die spielerische Komponente in den Vordergrund stellt. Das sorgt vor allem bei den Fans oft für Unmut und die Mannschaft hat auch so sagen die Fans, öfters Probleme mit dem Tore schießen und das würde dann ja mit einem Stürmer leichter gehen. Im letzten Spiel gegen die Tschechen hat er da umgestellt und einen Stürmer vorne reingestellt und siehe da, die Türken haben 2 Tore geschossen. Also das ist natürlich insofern, also das spricht natürlich dann gegen sein System. Aber mal sehen, wie er es gegen Österreich anlegt, weil Österreich ist ja eine spielstarke Mannschaft, die ja auch eher das Spiel nicht mit langen Pässen nach vorne spielen, sondern sich auch vorspielen und mit kurzen Pässen versuchen, relativ schnell das Mittelfeld zu überwinden und dann zum Abschluss zu kommen. Da ist natürlich wahrscheinlich auch für die Türken gut, wenn sie viele spielstarke Spieler am Feld haben und das System eher spiegeln. Also das würde ich persönlich erwarten. Aber ja, der Experte schlechthin bin ich ja auch nicht, nur fast. Deswegen lassen wir uns überraschen, was da am Dienstag zu erwarten ist. Aber Markus, wir haben ja eine Gaststimme, wie schon angekündigt, parat.
Genau, das ist ein Arbeitskollege von mir aus der Bank 99, der Gökhan. Er ist österreichischer Staatsbürger, hat aber türkische Wurzeln und ich habe immer gefragt, was er von diesem Duell hält, wie er denn so emotional drauf eingestellt ist und wir sind ihm sehr dankbar, dass er uns seine Meinung per kurzer Sprachnachricht zugeschickt hat und wir wollen euch diese natürlich nicht vorenthalten.
Servus Markus, am Dienstag steht das Achtelfinalspiel zwischen Österreich und der Türkei an. Ich finde es schade, dass die zwei Nationen, die ich bei der EM eigentlich unterstütze, aufeinandertreffen. Ich sehe es mal positiv, da fix einer von den beiden im Viertelfinale stehen wird. Zum Spiel, es wird nicht so leicht für Österreich, denke ich mal, wie beim ersten Testspiel in Wien. Österreich war hervorragend jetzt in der Gruppenphase. Egal wer spielt, eine kompakte, gefährliche Mannschaft, egal ob der Wimmer auf der Außenseite spielt oder der Leimer etc., ob der Grilic im Mittelfeld spielt. Türkei hingegen auch mit 6 Punkten weiter, aber spielerisch hat man nicht so überzeugt eigentlich. Der Trainer Montella wird hart kritisiert, da er ohne einen richtigen Neuner bzw. Stoßstürmer spielt. Lässt den Yilmaz von Galatasaray als Stürmer ran, obwohl er ein Flügelspieler ist und das sieht man im Spiel, dass der Strafraum nicht gut besetzt ist bei Flanken etc. Gegen Tschechien hat er ihn dann also recht am Flügel dann eingesetzt und dann war er Man of the Match. Ne? Die Türkei hat aber auch 2 Ausfälle, einmal Akaydin, der Innenverteidiger, der hat 3 gute Partien gespielt eigentlich und der Kapitän Çalhanoğlu ist auch gelb gesperrt. Für viele ein wichtiger Auswahl, meiner Meinung nach zu ersetzen mit Kökçü oder Özcan, die auch viel Qualität mitbringen eigentlich, sind Legionäre bei Benfica, Lissabon und Borussia Dortmund. Mal schauen, ob der Türkei-Coach jetzt wieder mit einem richtigen Stürmer spielt oder wieder mit Yilmaz vorne, das ist die große Frage. Ansonsten erwarte ich halt ein spannendes, schweres Spiel, wird nicht so leicht für Österreich, glaube ich, wie beim 6-1 jetzt im Ernst-Happel-Stadion, aber ich sage mal, Österreich kann man als Favorit sehen nach den Gruppenspielen, aber meine Gefühle sagen, dass das Spiel irgendwie in die Verlängerung gehen wird. Wird meiner Meinung nach doch ein hartes Spiel. Schauen wir mal, wer dann weiterkommt, bin eh schon gespannt. Also für mich ist das eine Partie irgendwie auf Augenhöhe, aber ich sehe auch Österreich einen Schritt vorne. Also liebe Grüße.
Ja, vielen Dank, lieber Gökhan. Stefan, er gibt dir, glaube ich, in vielen Punkten recht und wir sind mal gespannt, ob es dann so kommt, wie er meint, dass Österreich trotz allem knapp die Nase vorne hat.
Ja, da bin ich auch gespannt. Und ich möchte aber schon dazu sagen, dass wir natürlich der Favorit sind in dem Match, nach den Leistungen und nach dem Gruppensieg. Und das ist halt auch eine ganz gefährliche Situation, wenn man dann vielleicht zu euphorisch ist. Also ich hoffe, dass Ralf Rangnick es schafft, der übrigens heute oder gestern ja, 66 Jahre alt geworden ist. Alles Gute auch von dieser Seite natürlich.
Glückwunsch.
Also er muss es schon schaffen und auch die Mannschaft selbst muss es schaffen, da jetzt nicht abzuheben und trotzdem konzentriert zu bleiben, jeden Gegner ernst zu nehmen, auch wenn das ein Gegner ist, der am Papier vielleicht leichter ausschaut als oder sich leichter liest als jetzt der Niederlande oder Frankreich. Deswegen muss man schon schauen, dass man da die Kirche noch im Dorf lässt und hochkonzentriert an das Spiel rangeht. Aber wenn wir unsere Leistung bringen und wenn wir in ansatzweise so spielen wie gegen Holland und gegen Polen und auch in weiten Teilen gegen Frankreich, dann wird die Türkei eigentlich keine Chance haben, wenn der Turnierverlauf so weitergeht, wie es ist.
Ich denke ja, dass die Situation vergleichbar ist mit der Situation vor dem Polen-Match, da waren wir eigentlich auch Favorit und es war eigentlich auch schon ein K.O.-Match. dass man gewinnen musste. Und von daher glaube ich, dass es ähnlich ist, dass die Spieler das jetzt vielleicht schon ein bisschen kennen, auch nach, natürlich, wenn es jetzt ein anderer Gegner ist. Und ja, aber ich bin gespannt, wie man die Situation annimmt, ob man es eben genauso wieder handeln kann, wie es jetzt gegen die Polen der Fall war. Und ja, Dienstag wissen wir mehr und werden da natürlich wie jetzt hoffentlich dann ohne Verzögerung dann auch gleich wieder nach dem Match auf Sendung gehen, Stefan.
Genau, nur darf ich nur ganz kurz noch was dazu sagen? Es ist schon logisch. Ein bisschen nicht, also ich weiß schon, worauf du hinaus willst, dass es vergleichbar ist, aber wir hatten gegen Frankreich nicht gewonnen, sondern verloren und deswegen schon ein bisschen mit dem Rücken zur Wand sind wir da gestanden. Jetzt haben wir gegen Polen gewonnen, gegen die Niederlande gewonnen, den Gruppensieg, das heißt, die Euphoriewelle ist so hoch wie noch nie in Österreich und das ist einfach das Gefährliche. Das ist das, was ich gemeint habe, dass man da jetzt nicht den Gegner unterschätzen darf, mit einer breiten Brust schon aufs Spielfeld kommen darf, aber nicht mit einer zu breiten Brust und man muss trotzdem noch jeden Meter laufen und jeden Ball nachrennen, weil sonst hat man auch gegen die Türkei keine Chance.
Ja, gut, nee, da bin ich sowieso voll bei dir, wenn irgendwo Einstellung bei, sag ich mal, mehr als einem Spieler nicht irgendwie hundertprozentig stimmen würde, dann wird es gegen jeden Gegner schwer und das ist egal, ob sie Euro ist oder österreichische Bundesliga.
Genau, weil was die österreichische Mannschaft auszeichnet, ist ja der Zusammenhalt und die Kompaktheit der Mannschaft, das Mannschaftsgefüge, das immer sehr kompakt auftritt und ich glaube, in keiner Mannschaft bei der Euro wie bei Österreich läuft der eine für den anderen so offensichtlich und funktioniert das System so erfolgreich, nämlich dieses gemeinsame System und nicht diese einzelnen Stars, wie zum Beispiel bei England.
Ja. Du hast jetzt mehrmals Mannschaft gesagt, gutes Stichwort, was erwartest du dir aufstellungstechnisch? Ich glaube jetzt eben gerade zuletzt hat sich ein Romano Schmid schon für höhere Weihen empfohlen. Würdest du ihn jetzt wieder von Beginn anbringen oder beziehungsweise zum Einsatz bringen oder was erwartest du dir gerade auch wieder innenverteidigungstechnisch, vorderster Front, Anatovic war bis jetzt eigentlich immer kurzzeitig Thema bei uns, wie siehst du da die Lage?
Du, es ist egal, was ich sage, Rangnick macht es dann eher anders, also ich glaube, er hat bewiesen...
Zum Glück werden die Leute da draußen sagen und denken vielleicht.
Rangnick hat bewiesen, dass der österreichische Kader ein sehr dichter Kader ist und es sehr wenig Leistungsabfälle auf der Bank gibt, wenn man Leute von der Bank bringt. Ich kann mir vorstellen, dass ein Mwene wieder spielen wird. Ich kann mir vorstellen, dass ein Romano Schmid in der Aufstellung bleibt und ich kann mir auch vorstellen, dass der Arnautovic in der Aufstellung bleibt, weil sich der schon gemausert hat im Laufe des Turniers und sich seinen Startplatz schon verdient hat und auf jeden Fall immer Akzente gesetzt hat, Tor geschossen hat und Gregoritsch bis jetzt eigentlich dann eher immer blass aussehen ließ. Wobei man sagen muss, der hat nicht so viele Minuten dann gehabt seit dem zweiten Spiel.
Mhm. Die meisten Umstellungen gab es ja bisher eigentlich in der Innenverteidigung, oft eben dann verletzungsbedingt und notgedrungen und Wöber in der ersten Partie sehr unglücklich, hat sich jetzt eigentlich gegen die Niederlande vollkommen rehabilitiert und mit Lienhardt gut auch harmoniert. Dann so, der eigentlich für mich oder für uns, glaube ich, beide irgendwie so ein fixer Bestandteil war, wurde jetzt irgendwie gar nicht wirklich vermisst. Wie würdest du jetzt da aufstellen oder wen siehst du da jetzt vorne?
Ja, also ganz fix ist, dass Trauner nicht spielen wird. Da wird es jetzt noch nicht ausgehen. Da muss man in einem etwaigen Viertelfinale mit einem Comeback rechnen. Ich denke, dass Lienhardt wieder spielen wird. Der hat eigentlich eine fehlerfreie Leistung bisher gebracht in seinen Spielen. Die Trainingssteuerung ist auch so, dass Lienhardt zum Beispiel heute nicht mit oder gestern nicht mit trainiert hat, aufgrund der Belastungssteuerung, dass da die Verletzungsgefahr nicht so groß ist und dass er nicht zu müde ist, sondern spritzig bleibt. Das ist meiner Meinung nach ein Indiz, dass er das mit ihm geplant wird. Und an seiner Seite erwarte ich eigentlich Danso, weil wir da einen robusten Verteidiger brauchen gegen die Türken, die auch eher das körperbetonte Spiel in den Vordergrund stellen.
Gut. War es das oder sonst noch etwas von deiner Seite zu der Partie?
Das sage ich dann im Tippspiel.
Achso, ich habe gedacht, du wolltest jetzt vielleicht noch was zum Schiedsrichter oder sowas sagen.
Das habe ich jetzt nicht vor mir. So schlecht bin ich vorbereitet. Tut mir leid, ich kann nichts zum Schiedsrichter sagen.
Achso.
Okay. Ja. Vielleicht kannst du was zum Schiedsrichter sagen.
Portugal, ja. Habe ich mir irgendwie nachgeschaut gehabt, wie die Partie pfeifen bis jetzt bei der Euro 2 im Einsatz bei Polen, Niederlande und Dänemark, England hat er gepfiffen. Und was er diese Saison auch schon noch gepfiffen hat, ist das Finale der Conference League zwischen Olympiakos und der Fiorentina.
Danke, Markus, dass du mir eingesprungen bist jetzt gerade.
Ja, immer gern, danke. Stefan, immer gern. Also dann ab zum Tippspiel. Jo, da haben wir im Moment folgende Situation. Platz 1 übernommen hat FR10, 84 Punkte. Punkte gleich mit dem Litschi, aber FR10 hat von den Spieltagspunkten, also Spieltagssiegen, leicht die Nase vorne. Deswegen jetzt eben er auf Platz 1 und Litschi nur auf 2, auch wenn sie beide 84 Zähl haben. M-Stari 2007 mit 81 Punkten im Moment kompliziert die Top 3. Dann Common Sportclub leicht abgerutscht, jetzt mit 80 Punkten auf Rang 4. FCK 78 auf 5 und du, Stefan, 3 Plätze zuletzt jetzt runter mit 77 Punkten auf Rang 6. Dann der Giovanni noch, Forza Viola 666, der Patti 75 auch stark unterwegs mit 75 und der Zimpf mit 75. Ja, also ich glaube da vorne hin, also Richtung mindestens Platz 3 geht für viele noch einiges, zumal wir ja auch eben unsere Regelung haben und das hat jetzt auch wieder einige noch wieder nach vorne gespielt zwischen Danny 1899 und den Fred, die 2-0 richtig getippt haben und mit 10 Punkten einen ordentlichen Satz nach vorne springen durften. Mit deinen 77 Punkten bist du immer noch weit von mir, jetzt noch 20 Punkte, ich habe 57, das heißt minimal aufgeholt, auch wenn ich positionstechnisch abgerutscht bin. Aber ja, ist so, soll so sein. Mein bisschen Risikotipp für Italien mit dem X und eben Verlängerung ist sich nicht ausgegangen. Da war die Schweiz zu stark. Auch wenn ich die prinzipiell vorne gesehen habe. Schau mal, was die rechtlichen Achtelfinalpartien bringen. Die haben jetzt, glaube ich, weiß nicht, von deiner Warte, ich schon alle durchgetippt. Und ich damit auch, ja. Österreich gegen die Türkei auch. Und jetzt on air as usual werden wir diese beiden Tipps bekannt geben. Am 2.7. eben um 21 Uhr Österreich gegen die Türkei, Stefan.
3-0.
3-0. Ich habe schon kurz gezittert, also gesagt 3, weil ich habe nicht 3-1.
Okay.
Passt, damit unterscheiden wir uns minimal, gehen aber beide von einem weiter, kommen für Rot-Weiß-Rot aus. Wir sind gespannt, wie eure Tipps sind. Wenn ihr die abgeben wollt, könnt ihr das jederzeit machen und das gratis, Stefan, unter
kicktipp.at/nogo. Einfach registrieren, dabei sein und Freude haben. Es gibt auch was zu gewinnen. Wenn ihr jetzt euch erst registriert, ist es wahrscheinlich unwahrscheinlich, dass ihr noch gewinnt. Der erste Preis ist ein Monat CrossFit in Schwächert im Wert von 139 Euro. Der zweite Preis sind 50 Euro Shopping-Gutscheine und der dritte Preis ist ein Euro-No-Go-T-Shirt, wo wir übrigens schon, das weißt du gar nicht, Markus, eine Bestellung haben.
Okay, sehr ja. Cool, sehr cool. Ich weiß nicht immer, wie das Teil aussieht, aber wir haben schon eine Bestellung.
Ja, ja.
Überraschung. Geile Sache, ja. Ja, ja, immer ja. Wieder toll. Und bitte nicht vergessen, jetzt in der K.O.-Phase sind alle Tipps, Ergebnisse, die ihr tippt, werden gewertet nach der regulären Spielzeit. Das heißt eben nach 90 Minuten plus Nachspielzeit Verlängerung oder Elfmeterschießen sind da nicht mit drin.
Euro-Tipps. Markus? Jo. Ja. Es war eine sehr lustige Folge. Jetzt genau. Folgt der weniger lustige Teil, das Bearbeiten und das Hochladen.
Ja, das werden wir jetzt auch noch hinbekommen und dann schießen wir für euch gleich raus. Die wirklichen Postings dazu werden aber erst morgen geben. Wer von euch Nachtschwärmer gleich reinhören will, natürlich sehr gerne. Wir sind froh über jeden Zuhörer. Empfehlt uns, wie gesagt, gerne weiter. Folgt uns auf den sozialen Netzwerken. Wir sind auf YouTube, wir sind auf X, beziehungsweise ehemals Twitter. Wir sind auf Instagram, wir sind auf Facebook, wir sind auf Threads, wir sind auf Blue Sky. Also ihr findet uns eigentlich uns fast überall. Könnt gerne mit uns in Verbindung treten. Und Stefan, wer uns eine E-Mail schreiben will, sei es, weil er ein Euro-Nogo-T-Shirt haben will, sei es, weil er zum Beispiel sagen will, hey, ich möchte eure Aktion unterstützen, dass ihr für das St. Anna Kinderspital Geld sammelt und spendet, dann kann man das auch gerne tun unter
nogo.wien@gmail.com und in allen sozialen Netzwerken, die der Markus vorher genannt haben, hat, sind wir zu finden unter Nogo Wien oder Nogo.wien.
So schaut's aus. Dort eigentlich immer wieder bei, zu, vor den Spieltagen nachher mit Umfragen mit am Start, mit Postings am Start, mit Fragen. Ja, da macht's doch gerne mit. Folgt uns, liked uns und empfehlt uns weiter.
Habt einen schönen Sonntag. Und wir hören uns spätestens am Dienstag wieder.
Genau, und einen guten Wochenstart und dann bis Dienstag nach dem Österreich-Match und wir schauen, in welcher Stimmung wir alle dann sein werden.
Pfiat euch, Baba.
Ciao.
Euro Logo kommt mit uns auf Tour. Deutschland, Österreich rivalisieren pur. EM2024, seid bereit. Podcast und Fußball unserer Zeit vertreibt.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.